Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Dumm. Cool. Ja, herzlich willkommen nach dieser schönen Einleitung von Papst zu Zoomer meets Boomer. Wir sind heute bei Möbel Schwadtke im schönen Rosenheim und ja, freuen uns. Gleich wird es hier wahrscheinlich anfangen zu schneien. Wir werden heute einen romantischen Winterabend hier gemeinsam verbringen und ich bin ganz, ganz froh, so viele von euch hier zu sehen, auch wenn viele von euch noch nicht wissen oder vielleicht uns vorher noch nicht gehört haben. Jetzt wisst ihr, worüber wir so sprechen und ja, wir wollen diese Folge auch so ein bisschen nutzen, um allen von euch was mitzugeben, weil wir haben eben im letzten Jahr gemerkt, über diese wöchentlichen Gespräche, die wir haben unfassbar viel gelesen, recherchiert, haben mit tollen Leuten gesprochen und für uns haben sich so vier Themen herausgebildet, wo wir glauben, die wollen wir mitnehmen ins nächste Jahr und wir glauben, die werden für jeden von euch im Raum hier relevant bleiben und das soll uns heute mal so ein bisschen durch den Podcast bringen. Und das erste Thema, was natürlich auch sehr passend gewählt ist, weil wir heute hier beim Möbel Schwadtke sind, ist das Thema Hybrid Work. Ich habe auch schon gesehen, einige von euch arbeiten als Elektriker zum Beispiel oder leiten da wahrscheinlich Geschäfte. Deswegen dieses Thema, dass man überhaupt zu Hause im Homeoffice arbeitet, ist natürlich auch für viele Leute nach wie vor etwas, was gar nicht so jene Normalität hatte, selbst in Covid nicht. Und trotzdem merken wir jeden Tag eigentlich, jetzt haben wir gerade eine neue Meldung von Otto bekommen, 5000 Leute zurückbeordert ins Büro und ich glaube 3 Tage die Woche. Ich kenne selber Leute, die da arbeiten, die Menschen ziehen dann zum Teil aufs Land, merken, oh krass, okay, schätzt mich mein Arbeitgeber überhaupt wert, wenn er mich jetzt zwingen möchte, ins Büro zu kommen. Und ich glaube, wenn jedes Office so aussehen würde wie hier, dann würden wir alle gerne ins Office kommen. Und ja, da haben wir dieses Jahr viel drüber gesprochen. Wir haben da auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu, würde ich sagen. Wie war es denn für dich damals, als du groß geworden bist? Weil für mich als Gen Zler, ich bin ins Arbeitsleben gestartet, so Vollzeit und es war alles remote. Und mir wurde gesagt, okay, perfekt, das wird immer so sein, wir sind der modernste Arbeitgeber der Welt, let's go und macht es so, wie ihr wollt und wir stellen euch zu Hause, auch noch wenn ihr Möbel haben wollt, wenn ihr einen Stuhl haben wollt, dann machen wir den ergonomisch und dann kriegt ihr noch einen Bildschirm und alles, was ihr braucht. Ja, und ein paar Jahre später ist die Realität in den meisten Unternehmen, oh, doch nicht, Wirtschaftslage sieht nicht mehr so aus, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Kommt mal bitte alle wieder zurück ins Office. Und dass der Grund dafür vielleicht ganz woanders liegt, wird dann selten diskutiert. Aber wie war das für dich damals? Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich bin natürlich völlig anders sozialisiert worden. Ich habe meinen Berufseinstieg als Unternehmensberater gehabt. Und Unternehmensberatung war damals ein Geschäft, was immer beim Kunden stattgefunden hat. Das heißt, ich bin von Montag bis Donnerstag, wir haben damals in München gelebt, wo du auch geboren wurdest, nach Stuttgart gefahren, weil Porsche mein Kunde war und ich war von Montagmorgen bis Donnerstagabend da und dann war ganz klar, dass der Freitag dann der Office Day in der Beratung war, wo man sich dann ausgetauscht hat und ich habe das überhaupt gar nicht hinterfragt, für mich war das total normal und ich habe da sehr viel Energie draus gezogen, also weil ich durch dieses Modell Montag bis Donnerstag in einer anderen Stadt arbeiten, zusammen mit einem Team, wir die Abende zusammen verbracht haben. Wir haben sicherlich auch die eine oder andere Nacht zu lange gearbeitet, aber das war so ein bisschen wie Abenteuerspielplatz, Internat. Ich war nie auf dem Internat, aber so habe ich es mir mal vorgestellt. Das war so das Gefühl, wie ich ins Arbeitsleben gekommen bin. Und für mich hat sich das über die 30 Jahre, die ich dann so gut gearbeitet habe, eigentlich auch nie hinterfragt. Ich habe ja mal ein paar Jahre gependelt von Hamburg nach Ingolstadt zu Audi. Da habe ich mir rausgehandelt, weiß noch, das war vor etwas mehr als 20 Jahren, 2 Tage pro Monat von Hamburg aus arbeiten zu dürfen. Das war schon so eine Weltrevolution und hat auch nie geklappt in 2 Jahren, nicht einmal. Nee. Hat nicht geklappt. Von daher war für mich irgendwie, war das kein Thema. Und als dann Corona kam, war ich vollständig überfordert. Also nicht technisch überfordert, aber dieses alleine zu Hause sitzen hat mich von Anfang an komplett zermürbt. Hat auch damit zu tun, dass ich eine Persönlichkeitsstruktur habe, die sehr stark das Miteinander braucht. Also ich bin jemand, der zu viele Ideen hat und immer Menschen braucht, die die wieder ein bisschen runterholen, richtig hinschnitzen, dass sie auch funktionieren. Und ich kann eigentlich nicht gut alleine arbeiten. Und deswegen war für mich Homeoffice gleich bäh.
Ja, und ich meine, wie gesagt, bei mir war es das komplette Gegenteil. Ich bin mit dem Luxus groß geworden. Ich kann meine Wäsche machen, während ich einen Call mache. Liebe trotzdem das Office. Für mich ist es eine der schönsten Tage der Woche. Am Mittwoch gibt es immer Frühstück im Office bei uns. Und wir haben eine Kaffeemaschine, die ich mir ohne illegale Aktivitäten zu machen nicht leisten könnte. Also so richtig so ein Porsche. Und das ist für mich jeden Morgen Highlight, wenn ich im Office bin, mir da einen Kaffee durchzuziehen und dann morgens da den Schnack zu haben. Ja. Da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran. Und trotzdem genieße ich es aber auch, wenn ich dann mal einen Tag für mich habe, zu Hause meine Sachen fertig machen kann. Und deswegen kann ich immer beide Seiten verstehen. Und ich verstehe auch, da, wo du herkommst, wo deine Generation herkommt. Und trotzdem, wenn man halt in die Wissenschaft schaut, die Leute sagen natürlich, wenn man zu Hause arbeitet, verschwimmt das Private und das Berufliche. Das kann man, glaube ich, nicht diskutieren. Und jeder von euch, der mal zu Hause gearbeitet hat, wird das nachvollziehen können, wenn man zu Hause arbeitet und dann eben noch die Wäsche hier ist. Man kann vielleicht noch was kochen. Es ist immer, es verwischt sich. Aber genauso habe ich es auf jeden Fall auch früher schon im Office kennengelernt. Dann sucht man sich eher noch mehr die Gespräche an der Kaffeemaschine. Dann schaut man noch mehr, okay, dann ist man noch viel privater mit seinen Mitarbeitern. Und ich glaube, wir sind alle so unterschiedlich.
Ja.
Wenn wir Räume schaffen, weil ich merke, dass bei mir unser Office sieht nicht ganz so schön aus wie hier, aber ähnlich schön. Ich bin gerne im Office, weil es im Office ein schöner Space ist. Und ich bin gerne im Office, weil ich glaube, 20 Euro pro Tag zahlt ein Arbeitnehmer, wenn er im Office ist. Und das ist eben auch eine Realität für viele Menschen. Bei uns gibt es zum Beispiel günstiges Essen, das für 5 Euro mit das geilste Mittagessen in München. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, bei Accenture Mittag zu essen in München, kann ich sehr empfehlen. Die kennen mich jetzt auch, machen mir größere Portionen und so. Also ich bin sehr per Du mit denen. Und wenn mein Hund dabei ist, kriege ich auch nochmal sowas extra. Also es ist immer sehr, sehr nett. Und das sind eben dann auch so Sachen, die mich nochmal mehr motivieren, ins Büro zu kommen, dass man diese Räume schafft. Also für mich ist die Küche das, was im Büro eigentlich am wichtigsten ist. Und da muss man eben auch auf seine Mitarbeiter hören und schauen, wie kann ich da einen Ort schaffen.
Was ich spannend finde, also erstmal ist es ein Luxusproblem, was wir hier diskutieren, weil es betrifft 20-30% der Menschen, die überhaupt die Wahl haben. Das ist immer wichtig, deswegen werden wir auch nicht nur darüber reden. Aber da wir nun mal bei einem Unternehmen sind, was Büros ausstattet, ist es, glaube ich, wichtig.
Und vielleicht noch ganz kurz, ich habe Freunde, die durften auch selbst während Covid nicht wirklich remote arbeiten. Und wenn die aber auch nur eine Woche oder 2 Wochen im Jahr haben, wo sie arbeiten können, von wo sie wollen, ist das schon so ein großer Mehrwert, dass dann die Arbeit im Büro oder beim Kunden, wie auch immer man dann seinen Job hat, schon wertschätzend ist. Und man hat ja immer irgendwo Backoffice, was anfällt, Fortbildung. Also ich glaube, einfach offen zu sein für alle Möglichkeiten und im Sinne der Mitarbeitenden zu arbeiten, bringt allen was.
Also das, was ich jetzt aus den letzten 4 Jahren mitnehme, ist so in der Chronologie, als es losging, waren alle wahnsinnig begeistert, weil das, worüber wir vorher 10 Jahre geredet haben, innerhalb von einer Woche, als entschieden wurde, Lockdown, funktionierte das. Ne? Volkswagen hat 30.000 Leute über Nacht quasi remote arbeiten lassen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass die Menschen sich selbst organisiert haben, eigenverantwortlich waren, ihren Kram im Griff hatten, nicht mehr auf ihre Manager hören mussten, die irgendwie das selber nicht hingekriegt haben, sondern es einfach geregelt haben. Und die ersten Studien, die es gab, haben alle herausgearbeitet, Produktivität geht hoch, Wege fallen weg und es war ein großes Hallo und Hurra und das ist die Zukunft der Arbeit. Je weiter wir in die Pandemie gekommen sind, desto mehr haben die Studien aber ergeben, der Effekt lässt nach. Das, was wir quasi in den ersten Monaten hatten, war alles ein riesiges Kulturproblem. Konto. Wir haben alle abgebucht von dem, weil die Beziehungen funktioniert haben. Man wusste genau, wen man anruft. Dann ging es aber los, dass neue Leute ins Unternehmen gekommen sind, die man gar nicht kennt, die quasi nur die Remote Experience haben. Und dann hat man gemerkt, dass sobald es daran geht, neue Dinge zu machen, neue Produkte, Innovationen, dass diese echte Begegnung eben wichtig wird. Und die neueren Studien, muss man immer aufpassen, das sind ja immer Durchschnitte, sagen Menschen, die ausschließlich oder fast ausschließlich von zu Hause arbeiten, werden im Durchschnitt nicht mehr besser, sondern schlechter. So. Das jetzt einfach so zu sagen und zu sagen, okay, jetzt darf keiner mehr von zu Hause arbeiten, ist auch Quatsch, weil es gibt Leute, die sich total gut organisieren und auch von zu Hause besser werden. Also es gibt eine ganz große Unterscheidung von Menschen hinsichtlich des Ortes, wo sie gut arbeiten, gerne arbeiten. Und es gibt eben auch all die Aspekte, die du genannt hast, Wäsche, Care Work, die dafür sprechen. Und ich glaube, dass die größte Herausforderung ist, nicht in so jetzt alle wieder ins Büro oder jetzt alle das, sondern wirklich hinzugucken und zu sagen, was für Arten von Arbeiten braucht Begegnung, braucht solche Räume, braucht das. Wie können wir es hinkriegen, selbst wenn mal jemand nicht kommt, die trotzdem immersiv reinzuholen, dass die mit dieses Gefühl haben können? Wie können wir individuell auf Leute eingehen? Wie können wir auch als Unternehmen attraktiv sein? Weil wir eben zum Beispiel sagen, pass mal auf, du kannst bei uns dir das aussuchen. Du kannst auch sogar zweimal im Jahr 4 Wochen aus einem anderen Land arbeiten. Wird zum Beispiel für mittelständische Unternehmen die Chance, Talente zu kriegen, auf jeden Fall erhöhen. Deswegen alles, was jetzt in diesen Ad-Hoc-Dingern, Otto beordert 5000 Leute ins Büro und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Firma, die ganz viel für New Work gemacht hat. Die haben sich da, sind ja auch schon ein Stück zurückgerudert. Das macht natürlich das Thema schwierig.
Und wir haben jede Woche da neue Nachrichten. Ich glaube einfach, das nächste Thema, über das wir sprechen wollen, passt ja sehr gut. Hört euren Mitarbeitenden zu, hört auf euch selbst, was tut euch gut, schreibt auch die Argumente auf und schaut, da zu argumentieren und als Arbeitgeber schafft die Räume, in denen Leute gerne zusammenarbeiten und gerne zusammenkommen und dann kommt die Kultur von ganz alleine.
Ich habe so noch eine kleine Studie mitgebracht. Wir haben heute in dem anderen, in dem On the Way to New Work Podcast einen Psychologen, einen der führenden Tiefenpsychologen aus Deutschland, der vor 30 Jahren Rheingold gegründet hat. Die legen jedes Jahr 5000 Menschen auf die Couch und fragen die Menschen quasi nach ihren Befindlichkeiten, Gefühlen und so weiter. Und die haben eben eine große Studie über das Thema Arbeit gemacht und haben versucht rauszukriegen, was sind so die Bindungskräfte, die Menschen an ihre Arbeit, an ihren Arbeitsplatz, an ihr Unternehmen halten. Und das ist ganz spannend, da vielleicht mal drauf zu gucken. Und das Thema, was am meisten zu Bindung führt, ist ein Wort, ich liebe es, ich habe es vorher noch nie gehört, das nennt sich Werkstolz. Mhm. Man kann sich vorstellen, wenn man einen Tischler vor Augen hat, der ein wundervolles Möbel kreiert, dass der dann nachher Werkstolz ist, wenn er diesen wunderbaren Kippstuhl, der ja der neue Schulstuhl sein soll, von Vitra, wie heißt er nochmal? Anni, sag mal. Tipton, genau.
So.
Der Tischler oder der Designer, die Designerin, die diesen Stuhl macht, die hat Werkstolz. Und Mitarbeitende wünschen sich genau einen Gestaltungsspielraum, wo man danach sagen kann, das ist meine Leistung, das ist mein Beitrag zu einem größeren Gesamten. Und das kann mal in der Werkstatt entstehen, das kann aber auch mal zu Hause entstehen. Also das ist der erste Faktor. 68% sagen, dass das für sie Bindung erzielt. 66% aber schon sagen Flexibilität.
Ja.
Also die sagen quasi, Karriere braucht eine lebenskompatible Entwicklungsperspektive, dass man, wenn man Kinder kriegt, wenn man vielleicht Eltern hat, die Unterstützung brauchen, dass man dann eben auch anders das machen kann. Dann kommt aber schon als Wert 3 Teambezug, sagen 58%. Menschen wollen in ein Team eingebunden sein, wollen ein Wir-Gefühl, wollen sozialen Kontext. Dann kommt Wertschätzung mit 53% auf Platz 4. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, Wertschätzung remote, hybrid zu geben, geht aber auch. Dann kommt Mission, also Menschen wollen gerne auch an etwas mitarbeiten, was einen höheren Zweck erfüllt. Und als sechstwichtigster Punkt, Entwicklung. Menschen wollen gefördert werden, wollen sich weiterentwickeln. Und ich glaube, da kann das Büro, und ich glaube, da kann man das Thema auch abschließen, eine große Rolle spielen. Es sollte aber so offen sein nach außen durch Technologie, dass die Menschen, die von außen arbeiten, zuarbeiten, nicht das Gefühl haben, sie sind durch technische Barrieren irgendwie abgehängt.
Ja, einfach auf Augenhöhe. Und das, viele der Punkte gehen ja auch schon auf das nächste Thema, worüber wir sehr viel sprechen, ist dieses Thema Leadership oder Führung. Ich habe eben auch durch meinen Beruf gemerkt und die vielen Unternehmen, wo ich eben auch, ich bin auch leider Berater geworden, ich mache das eben leider nicht anders als er.
Wolltest du eigentlich immer?
Wollte ich eigentlich mal, ich wollte auch mal Tierarzt werden, da ist nichts draus geworden. Aber habe ich auf jeden Fall gemerkt, ich glaube, eins der Themen, wo wir wirklich noch viel, viel stärker reingehen können und müssen, dass wir Leadership stärkenbasiert umsetzen und führen. Also wir haben zum Beispiel mit Parsinian einen sehr, sehr guten Podcast geführt, den kann ich euch sehr empfehlen. Der von der Firma Gallup hier der Deutschlandchef ist und die Jahr für Jahr eben auch Zahlen dafür aufzeigen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir stärkenbasiert führen, dass wir als Menschen, die Mitarbeiter führen, fragen, okay, was kannst du denn gut? Auch probieren zu identifizieren, was können unsere Mitarbeiter gut und dann auch in diesem Kontext Aufgaben verteilen und nicht eben einfach schauen, was steht an, du machst das jetzt. So, weil wenn wir das machen, dann schaffen wir am Ende eine Führungsstruktur, wo wir eben nicht auf Augenhöhe arbeiten und wir nicht stärkenbasiert arbeiten, sondern aneinander vorbeiarbeiten. Ja. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr, zumindest in unserer LinkedIn-Bubble, wird das Thema immer größer, dass man schaut, okay, was sind meine Stärken? So ein Stärkentest kostet 60, 70 Euro, das für seine Mitarbeiter mal zu machen und zu sagen, okay, du bist vielleicht ein totales Organisationstalent, bist aber in einer ganz anderen Stelle bei uns gerade aufgehangen. Hast du nicht Lust, vielleicht mal eher in diese Rolle reinzugehen, dir das anzuschauen? Wie dankbar ist ein Mitarbeiter, der dieses Gespräch führt? Wie viel länger wird er im Unternehmen bleiben? Wie viel Mehrwert bringt er dem Unternehmen? Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute von uns auch schon in der Schule dieses Defizit haben, weil wann wurde man von einem Lehrer mal gefragt, hey, was sind eigentlich deine Stärken, was willst du lernen? Sondern wir kriegen mit der Keule, mach Chemie. War jetzt nichts für mich. Mhm. Für ganz viele Leute ist es natürlich was, aber dementsprechend, es fängt schon früh an, dass wir eigentlich nicht in unseren Stärken geführt werden, weder von Lehrern, noch von Politikern, noch von unseren Führungskräften, weil es einfach nicht in unserer Kultur verankert ist. Und ich glaube, zum Glück kommen wir da dahinter, weil wir eben auch noch mehr auf die Wissenschaft hören. Und da muss aber noch mehr passieren, oder?
Ja. Wie ist da deine Meinung? Also das ist für die, die vielleicht letztes Jahr dabei waren, eins der kleinen Kapitel, die ich aus unserem Buch vorgelesen habe, ging über genau dieses Thema Stärkenorientierung und zwar im Kontext von eigentlich schon frühkindlicher Bildung. Das war die Geschichte von einem jungen Mädchen, die in der Schule in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts immer aufgefallen ist, weil sie gestört hat. Und die Lehrer haben dann die Mutter in die Schule zitiert, haben gesagt, deine Tochter, die ist eine Katastrophe, du musst mit der zum Arzt gehen, sonst müssen wir die von der Schule schmeißen, die stört hier nur. Und dann ist das ist eine wahre Geschichte. Dann ist die Mutter zum Arzt gegangen mit dieser Tochter und der Arzt hat dann mit der Mutter gesprochen. Die Tochter hat sich so während des Gesprächs auf ihre Hände gesetzt, weil die eben sehr bewegungsintensiv war. Und dann hat der Arzt nach 5 Minuten zu der Tochter gesagt, pass mal auf, deine Mutter und ich, wir müssen jetzt gerne noch mal rausgehen, bleib mal hier sitzen und wir kommen gleich wieder rein. Und dann hat er auf dem Rausweg das Radio angemacht und die Tochter guckte sich um, keiner war mehr im Raum und stand auf und fing an zu tanzen. Und der Arzt draußen durch die verspiegelte Scheibe konnte er mit der Mutter reingucken, sagte zu der Mutter, deine Tochter ist nicht krank, sie ist nur eine Tänzerin, also melde sie in der Tanzschule an. Das hat die Mutter dann gemacht. Die Tochter kam von der ersten Tanzstunde mit Freuden in den Augen nach Hause und sagte, die sind da alle so wie ich. Ein paar Jahre später an der Royal Ballet School in London angemeldet, prima Ballerina, dann durch Zufall Andrew Lloyd Webber kennengelernt und hat Cats und Phantom of the Opera choreografiert und ist mit 93 reich und berühmt gestorben. So, das ist eine Geschichte, die gibt es immer wieder. Kinder werden in der Schule alle durch ein Nadelöhr gepresst, müssen alle dasselbe können, kriegen doppelt so viel Unterricht in den Fächern, die sie nicht können, obwohl wir schon seit ganz vielen Jahren wissen, dass es viel, viel mehr bringt, Kinder und auch Menschen in den Dingen zu trainieren, wo sie ohnehin schon gut sind. Also dieser Clifton Strength Finder, dieser Test, von dem du gesprochen hast, da gibt es eine ganze Batterie von Tests, die dem zugrunde liegen. Da hat der Don Clifton, der den erfunden hat, hat Tests gemacht mit Kindern in der 10. Klasse und hat gesagt, okay, wer von den Kindern kann besonders gut und schnell lesen und wer nicht? Hat die in 2 Gruppen geteilt und hat beide Gruppen unterrichtet in Schnelllesen. Und diese Gruppe, die das nicht so gut konnte, die konnte sich über 3 Monate um 40% steigern und die Gruppe, die es schon gut konnte, konnte sich um 800% steigern. So. Was hat er daraus genommen? Hat gesagt, warum gucken wir nicht, was Kinder schon gut können und geben da mehr Initiative rein, damit die wirklich Dinge entwickeln können. Und darum geht es. Und du hast es ja im Kontext von Führung genannt. Auch in Unternehmen ist es so, jeder muss einen Besprechungsbericht mal schreiben, jeder muss mal das machen. Also in so einem Team gibt es häufig dieses Alle müssen alles, anstatt zu sagen, es gibt Leute, die sind besonders gut im Ideen generieren. Da gibt es aber andere Leute, die sind gut, Schwächen zu sehen. Können, wenn in so einem Brainstorming 100 Ideen an der Wand sind, sehr gut sagen, welche nicht funktionieren. Wenn aber der Chef schon eher auch so ein Ideenmensch ist, Klammer auf, so wie ich, dann weiß ich, dass ich früher ganz häufig, sobald jemand angefangen hat, Ideen zu kritisieren, gesagt hat, komm mir nicht mit Problemen, komm mir mit Lösungen, was totaler Quatsch ist. Weil eigentlich muss die Herangehensweise sein, wow, erklär mal genau, was glaubst du ist an der Idee nicht so gut? Was glaubst du, müsste man machen, damit sie gut wird? Ne? Also dieses, alle Talente als gleich wichtig zu sehen und Menschen talentorientiert einzusetzen, das ist sicherlich eine große Herausforderung für Führung. Aber die Marktforschung zeigt, wenn Unternehmen das machen, wenn Menschen berichten, ich arbeite in meinem Team stärkenorientiert, dann steigt die, also dann ist die Leistungsfähigkeit der Teams auf jeden Fall höher. Ja,
ja, ich sehe auch, also in den Bereichen, wo ich probiere, das sozusagen anzuwenden, sei es in der Uni, sei es bei der Arbeit, sobald man die Leute dazu motiviert, sich mit ihren Stärken auseinanderzusetzen, ist am Anfang erstmal eine Überwindung, weil es schwierig ist, wir auch nicht so erzogen werden, erstmal darüber zu sagen, oh, wo sind wir denn eigentlich gut drin, sondern immer eher so, ja, aber dafür kann ich das nicht so gut, dafür habe ich das jetzt vielleicht lange nicht gemacht, dass man probiert, wirklich da reinzukommen in diesen Arbeitsmodus, hey, ich bin richtig gut da drin, ist doch geil. Warum will ich nicht darin noch mehr machen? Und sei es dann, dass man das vielleicht auch noch mehr in der Freizeit auslebt oder in welcher Form auch immer, die Lebensqualität steigt auf jeden Fall. Ich kenne wenig Fälle, wo es andersrum war. Und es gibt eben auch Tests, die kein Geld kosten, die werden wir auch nochmal verlinken, werden wir auch nicht müde, verlinken wir auch immer in jedem Post, wo wir über dieses Thema sprechen. Und ich kann es euch allen nur empfehlen, schaut euch an, worin seid ihr gut und beschäftigt euch nächstes Jahr damit, weil ihr werdet am Ende des Jahres viel besser sein und euer Selbstvertrauen wird hier oben sein.
Ja, wir haben, wie du ja weißt, mache ich ja seit ein paar Jahren so Leadership-Programme und wir machen ja mit jedem unserer Teilnehmenden diesen Test.
Ja.
Wir haben jetzt eine Gruppe gerade, die jetzt drei Viertel durch ist und einer der Teilnehmenden hat das gemacht, hat daraufhin seinen Job gekündigt, hat seinen gesamten Freundeskreis, seine Familie, alle haben diesen Test gemacht. Die Frau, jahrelang unglücklich im Beruf, hat auch gekündigt, hat einen neuen Job und ist jetzt total glücklich. Und ich treffe immer mehr Leute, die wirklich sagen, ja, danke, dass mich mal einer darauf hinweist, was ich eigentlich kann. Ja. Und ich finde das ein super Thema. Ich würde aber noch einen zweiten Punkt, den ich beim Thema Leadership, Führung wichtig finde, dass wir als Führungskräfte weg müssen generell von diesem Command and Control, so wie wir, also meine Generation groß geworden ist, der Chef sagt, wo es lang geht und kontrolliert dann, ob du es auch gemacht hast, hin zu der Chef setzt oder die Chefin setzt Leitplanken, den Rahmen, aber innerhalb dieses Rahmens kannst du dich frei bewegen, kannst deine Talente einbringen und lösen, also eher von Command and Control hin zu Trust and Inspire und das ist für viele ältere Führungskräfte eine Challenge, hat eigentlich am Anfang der Corona-Krise ganz gut geklappt, weil die gemerkt haben, oh, die machen das ja alle alleine, ist aber wieder, wird auch wieder einkassiert, also Führungskräfte fallen wieder in die alten Muster zurück.
Ja. Und unsere Generation, oder meine Generation will anders geführt werden und lebt auch eine andere Führung und ich glaube, dass man da auch da auf Augenhöhe ganz viel voneinander lernen kann und ich persönlich merke auf jeden Fall auch, dass je mehr Freiheit ich gebe, vor allem meinen deutlich jüngeren Kolleginnen, meinen Studierenden, desto coolere Ergebnisse kommen zurück. Weil was bringt es mir, wenn ich da alle paar Stunden reinschaue? Wenn jemand Feedback braucht, dann fragt er danach, wenn dieses Vertrauen einmal aufgebaut ist. Aber solange diese psychologische Sicherheit vorherrscht, muss man auch nicht mehr in diesen Modus verfallen. Und ja, wenn man Leute aus der Gen Z auch vielleicht anwerben möchte, bei sich im Unternehmen haben möchte, gebt den Leuten den Freiraum, Dinge neu zu denken, neu zu erfinden, weil wir auch gezwungen sind, bei den aktuellen technologischen Entwicklungen uns damit auseinanderzusetzen, was vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema ist, was wahrscheinlich viele von euch schon beschäftigt hat, aber wo ihr zumindest schon mal von gehört habt. Wer von euch hat schon mal ChatGPT oder eine andere künstliche Intelligenz benutzt? Hebt mal die Hand. So, das ist nämlich sehr schön. Als ich die Frage letztes Jahr gefragt habe, haben, glaube ich, ich mache Digitalberatung und es haben 3 oder 4 Leute die Hand gehoben. Also das freut mich sehr, dass ihr alle da schon so am Start seid. Da müssen wir auf jeden Fall auch nicht bei Null anfangen. Wer von euch arbeitet schon täglich mit ChatGPT? Ah, okay. Dann vielleicht da schon mal der kleine Tipp am Rande. Holt euch eine Pro-Version, weil das ist wirklich viel, viel besser. Ich mache da keine Werbung für. Das ist nur einfach ein Game-Changer. Und nutzt die Voice-Funktion. Weil die Daten, die ihr im Kopf habt und die ihr dann über den Sprachnotiz reingaben könnt, sind immer besser als das, was ihr nur rein schriftlich reingebt. Können wir nachher noch in Ruhe drüber sprechen?
Ja, ich bremse dich jetzt mal kurz, weil ich habe eine Frau, die ich so einschätze, dass sie ungefähr meine Generation ist, gesehen, die sich nicht gemeldet hat. Und ich habe heute mit der Chefin von Microsoft darüber gesprochen und habe sie gefragt, hängen wir nicht gerade ganz viele Leute aus meiner Generation ab? Ne? Also es gibt jetzt 10.000 KI-Tools, die man bei kisuche.de finden kann. Es gibt für alles irgendwie ein Tool. Und sie hat gesagt, nee, ich glaube, wenn wir das richtig machen und wenn du deiner Mutter noch erklärst, wie geht das eigentlich, ne? Dass sie eigentlich mit ihrem Smartphone auf einmal reden kann und dieses Smartphone wie einen Kollegen oder einen Freund oder einen Bekannten behandeln kann, und dass sie eigentlich gar nicht große Computerkenntnisse braucht, um damit zu arbeiten, sondern eigentlich nur wenige, also du brauchst ja eigentlich nur drei Unterscheidungsmerkmale zu Google. Ne? Bei Google geben wir irgendwie was ein, was wir suchen. Wenn wir das bei ChatGPT versuchen, das geht auch, weil es auch so ein Eingabeschlitz ist, dann kriegen wir nur Müll raus. Aber wenn wir ChatGPT erklären, ja stimmt, aber sagen wir jetzt vor Entry, wenn wir ChatGPT erklären, sagen, also lieber ChatGPT, du bist heute mein Coach, ich möchte gerne von dir gecoacht werden. Und dann erzählst du deinen Kontext, wo du gecoacht werden möchtest, erzählst, was heute passiert ist und dann sagst du ChatGPT, was die konkrete Frage ist. Dann hast du eine sehr, sehr gute Chance, ein Ergebnis zu erzielen, was dich weiterbringt. Und das ist ein Schritt, den wir jetzt die letzten 10, 15, 20 Jahre gegoogelt haben, erstmal kapieren müssen, dass das ein großer Unterschied ist. Und dass es aber auch nicht schwer ist, dass man kein Informatikstudium braucht, um mit ChatGPT zu arbeiten, sondern man sich hinsetzen kann, vielleicht 3 Minuten ein Erklärungsvideo anguckt und dann geht's los.
Ja, ich glaube, auch da müssen wir mutig sein, weil es bringt uns allen nichts, bei diesem Thema nicht hinzuschauen. So wenn wir da an die Zahlen schauen, die KI-Kompetenz bei meiner Generation ist innerhalb des letzten Jahres hat sich verdoppelt, von 18% auf 36%, das ist eine UI-Studie, also weltweit. Und in der Boomer-Generation stagniert sie bei stabilen 6%. Also du und 5 deiner Freunde, die sind da irgendwie gut unterwegs, aber es ist eben noch nicht auf dem Level. Und ihr habt aber natürlich den Wissensschatz hier oben und das die Erfahrung der letzten Jahre, womit eigentlich man so eine Maschine viel, viel besser füttern kann. Und das ist eben das, ich glaube, die Angst davor, wenn man die Maschine was fragt und merkt, oh, das ist eine Antwort, die konnte eigentlich vorher, jetzt könnte mir die nicht mal Google beantworten. Und so eine Maschine, da habe ich jetzt 40 Jahre Erfahrung für gebraucht und ich musste dafür so und so viel lernen und so viel studieren. Warum weiß diese Maschine das jetzt? Natürlich macht einem das erstmal Angst. Und wir sind als Deutsche sowieso erstmal ängstlich, vor allem, wenn uns irgendwie noch was weggenommen werden kann. Und ja, KI kann auf jeden Fall sehr, sehr viele Jobs obsolet machen. Aber in Verbindung mit der Maschine ist jeder von euch in diesem Raum 10-mal besser und 10-mal effektiver. Ja. Also Studien haben gezeigt, bei BCG, die ja nun wirklich schon so die smartesten Pieps sind, die
BCG steht für Boston Consulting,
also die im Unternehmen sind, um die Leute rauszuwerfen oder auch mal Digitalisierung voranzutreiben. Aber um da reinzukommen, muss man ja schon 1er-Abi, 1er-Bachelor, 1er-Master und dann darf man vielleicht die Würde haben, da zu arbeiten. Und selbst bei diesen sehr schlauen Menschen auf dem Papier sind die ChatGPT hatten, waren 60% oder 40% produktiver als die, die es nicht benutzt haben. Also egal, für wie schlau man sich hält, dadurch, dass das gesamte Wissen der Menschheit oder zumindest das gesamte Wissen der Menschheit, das digitalisiert ist, in dieser Maschine ist, ist einfach der Hebel und das, was wir damit machen können, immens. Und das wird in den nächsten Jahren einen unfassbaren Demokratisierung für ganz viele Prozesse geben. Und gerade kleinere Unternehmen, die vielleicht 20, 30 Mitarbeiter haben und da Leute zum Teil dann vielleicht auch rausgehen und aber 40 Jahre Erfahrung oder 45 Jahre Erfahrung mitnehmen aus dem Unternehmen, wie kann man dieses Wissen speichern? Man kann das ja nicht alles aufschreiben. Und wenn man diese Leute vielleicht auch mal einfach nur 3-4 Tage interviewt, dir das aufnimmt, man kann mit diesem Wissen, das, was die Leute gelernt haben, kann man einen KI-Agenten bauen, der vielleicht nicht eine Arbeitskraft ersetzen kann, aber all den jüngeren Mitarbeitenden helfen kann, Prozesse zu lernen und zu etablieren. Sei es, wenn man irgendwie als Elektriker arbeitet, hier Büromöbel, egal welches Thema. Wir verlieren gerade extrem viele Fachkräfte. Wir haben viel zu wenig Leute, die nachkommen. Wir müssen dieses Wissen irgendwie speichern. Und wir haben es noch nicht mal geschafft, den Mittelstand zu digitalisieren. Wir können den natürlich jetzt nicht direkt hyperscalen und ins KI-Zeitalter bringen. Aber je schneller wir uns bewusst sind, was der Hebel damit ist, desto leichter wird es für uns alle, kompetitiv zu bleiben und den Standort Deutschland auch zu erhalten. So, es klingt immer alles sehr hart, aber ich merke selber, dass der Wille, ich finde es sehr cool, dass so viele von euch das hier täglich benutzen, aber dass der Wille, ChatGPT und KI zu benutzen, ab 30 extrem abnimmt. Wenn ich in der Uni bei meinen Studierenden schaue und auch die Generation darunter, die nutzen das alle täglich, weil da natürlich auch der Wille groß ist, dann vielleicht so eine Hausarbeit schneller abzugeben, dass man dann feiern gehen kann. Und wenn man dann eben schon 40 Jahre Erfahrung hat, ist es einfach ein anderer Zustand. Aber wenn ihr euch die Zeit nehmt, und wenn ihr das vielleicht das nächste Jahr als euer KI-Jahr nehmt, um das nochmal aufs nächste Level zu bringen, und es muss ja nicht ChatGPT sein, es gibt ja noch welche, um Texte zu erstellen, es gibt welche, um Musik zu machen, und man muss dafür nicht programmieren können, man muss sich da einarbeiten, klar, aber der Hebel, ich habe es in meinem jungen Leben nicht erlebt, dass etwas so ein immenses Potenzial hat für jeden von uns, weil jeder von uns da oben eine Unmenge an Daten hat, die in Kombination mit diesen Tools einfach so viele tolle Ergebnisse liefern kann. Und deswegen, da die Angst euch zu nehmen, trotzdem auch das Bewusstsein dafür, wir müssen uns als Standort darauf einstellen, weil die meisten anderen Länder viel, viel offener an diese Technologien rangehen. Es ist gut, dass wir vorsichtig sind. Es ist gut, dass wir nicht alles da reinwerfen. Natürlich, persönliche Daten muss man da nicht den ganzen Tag mit füttern. Aber wenn man sich den globalen Süden anschaut, da gehen die Leute sehr hoffnungsvoll ran, weil das für sie eine Aufstiegsmöglichkeit ist, KI, und das, was Möglichkeit ist. Und bei uns ist es immer eher die Angst, uns wird was weggenommen. Und ich glaube, da müssen wir wegkommen. Und wie, ich meine, bei dir, deinen Freunden, da benutzt es eigentlich keiner, oder?
Nee, das Quatsch. Nein, also es gibt einige, die einfach sagen, nö, ich brauche das nicht, und machen ihren Stiefel so weiter. Ich glaube aber auch, dass wir da jetzt in den nächsten 2-3 Jahren ganz schnell Nachholeffekte sehen. Und das, ja, ist auch nicht schlimm, glaube ich, wenn man jetzt nicht sofort bei den Ersten dabei ist. Was ich so, ich finde es schön zu sagen, mach doch mal das nächste Jahr zum KI-Jahr für dich. Wenn man sich ein Thema rausnimmt, wenn man zum Beispiel Spaß an Bildern hat oder an Gestaltung hat, dann würde ich eben nicht ChatGPT nehmen, sondern sowas wie Midjourney, wo man eben Text eingibt und man kriegt Bilder daraus, ne? Also fotorealistische Bildwelten. Und ich habe ein ganz schönes Beispiel. Eine ganz langjährige Kollegin aus meiner Agentur, Mieke Hase heißt sie, war vor 2 Jahren mal, als das losging, war die krank und hat gesagt, okay, jetzt geht dieser KI-Scheiß los und macht mir meinen Job kaputt als Designerin. Also vielleicht nutze ich mal die 2 Wochen, da mal reinzugucken. Und hat 2 Wochen lang während dieser Krankheit so 3-4 Stunden jeden Tag angefangen, hat sich ein paar Videos, ist ja alles frei verfügbar auf YouTube, ein paar Videos angeguckt und hat jetzt fast forward 2 Jahre später 100.000 Bilder gepromptet, hat gerade für Trigema den Affen Charlie digitalisiert, hat also die erste Kampagne in Deutschland, mit die quasi
ohne Tierquälerei
mit KI gemacht ist, entwickelt. Und das hat sie einfach mal so nebenbei gemacht. Und das finde ich ein super Beispiel, weil sie eben auch über 50 ist. Ja, sie ist eine Designerin, sie hat Geschmack, sie hat natürlich einen Vorteil, wenn sie mit so einem Tool arbeitet, aber sie sagt auch, jeder, der irgendwie Lust und Spaß an Bildern hat, kann da loslegen. Und ja, was ich eben so wichtig finde, gerade die Menschen, die bedroht sind, also Fotografen sind natürlich bedroht von diesem Programm, weil ich fotorealistische Models, dass die da reingehen und sagen, okay, wie kann ich mit meinem, ich bin ein Fotograf, ich habe ein Gefühl für Bilder, dann ist dann eben die KI meine neue Kamera und ergänzt mich so. Und ich glaube, diese Angst, dass mein Job weg ist von der KI, diese Angst positiv zu umarmen und zu sagen, okay, was heißt denn das? Weil die KI wird es ja nicht alleine können. Die braucht ja irgendwelche Leute, die dann mit ihr reden. Also warum soll ich das nicht sagen?
Die ist ja auf echten Daten trainiert. Wenn man jetzt als Fotograf sich gut mit Kameras auskennt, man kann in diesen ganzen Tools ja auch sagen, ich möchte, dass es aussieht wie von einer Hasselblatt geschossen oder von einer Nokia 3562 in dem und dem Objektiv, mit dem und dem Weichzeichner. All das geht ja.
Ja.
Also die Maschine ist ja auch nur auf Sachen trainiert, die wir ihnen sagen. Am Ende sind es Einsen und Nullen und es ist Statistik. Es ist auch nicht so furchtbar komplex. Wir wissen nicht so ganz, was in der Mitte passiert. Aber es ist auch nicht so komplex, wie man das einem immer machen möchte. Und ich glaube, auch da ist es natürlich cool, vielleicht auch seine jüngeren Mitarbeiter, die das schon viel benutzen, einfach zu fragen, hey, wie benutzt ihr das? Wie würdet ihr das bei uns im Unternehmen vielleicht einfach anwenden? Weil natürlich ist da der Wille größer, die Leute arbeiten schon länger damit und dann wird das auch ganz schnell kommen. Und das vielleicht jetzt schon zu unserem letzten Punkt zu kommen.
Nee, wir noch eine Frage wieder an dich.
Frag sie.
Du hast ja jetzt in deinem Freundeskreis auch die ersten Eltern.
So. Ja.
Was ist dein Gefühl, wie früh, also ich finde ja ganz furchtbar, ihr seid ja noch knapp am iPad vorbei, also ihr habt früher noch den My First Sony Kassettenrekorder gehabt, also ihr seid noch unbehelligt groß geworden.
Schon war's, im Wald.
Aber die Generation danach ist ja schon, die geht ja schon an den Fernseher und wischt und sagt, wieso kann ich das nicht wischen und wieso kann ich nicht das nochmal sehen. Jetzt sehen wir, wenn junge Eltern mit Kindern in Restaurants sitzen, kriegen die sofort irgendwie so ein Smartphone in die Hand gedrückt. Ich bin immer erschüttert und denke, hol doch mal ein Kartenspiel raus.
Ja.
Was würdest du sagen, wie früh sollte deine Generation, wenn ihr irgendwann Kinder bekommt, eure Kinder mit diesem Thema konfrontieren?
An KI?
Ja.
Sehr früh ranführen. Also mein Chef hat ein sehr cooles Beispiel. Der hat seinen Kindern ChatGPT so erklärt wie eine Tony-Box. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber wo man dann so kleine Figuren draufstellt und kleine Geschichten erzählt. Und natürlich, dadurch, dass ChatGPT eine Voice-Funktion hat, kann auch ChatGPT eine Geschichte erzählen. Das heißt, wenn ihr als Eltern für eure Kinder ChatGPT so promptet und sagt, ey, ich möchte jetzt eine gute Nachtgeschichte für mein Kind haben, das soll in dem und dem Rahmen sein, bitte kinderfreundlich und so und so. Und dann dem Kind sagt, was für eine Geschichte möchtest du hören? Erzähl das hier mal und dann kann sich das Kind sozusagen seine eigene gute Nachtgeschichte prompten. Mhm. So, und dann schaffst du trotzdem einen kreativen Prozess. Das Kind denkt nicht, okay, die Maschine kann das alles besser, sondern es ist so eine Zusammenarbeit. Mhm. Und dann schaffst du einen Prozess, der, glaube ich, gesund ist und auf einem positiven Level. Ein Kind nur vor ein iPad zu setzen und Doomscrolling zu lassen, da wirst du die Endorphine hier oben so frittieren, da wird niemand mehr Steuern zahlen. Also das ist keine gute Idee.
Das war jetzt sehr schnell. Nochmal, also
Wenn du jetzt ein Kind vor YouTube setzt,
okay,
dann, schau dir mal an, ja, was so ein Fünfjähriger im Algorithmus da bekommt.
Ich habe den Sprung von Endorphine frittieren zu Steuern zahlen.
Die Generation soll ja für uns irgendwann mal okay, das System erhalten
und
deine Rente zahlen.
Danke, okay.
Und dementsprechend würde ich jetzt nicht empfehlen, dass die Kinder da jetzt so früh mit einem Algorithmus von YouTube oder TikTok in Kontakt kommen. KI hingegen, wenn man das richtig macht, glaube ich, dass es ein Riesenhebel ist, um Kinder früh darauf vorzubereiten, was möglich ist. Und dann auch, man kann sie als Nachhilfelehrer einsetzen, egal als was. Weil, wie gesagt, alles, was im Internet steht, wenn man sich einen Trainingsplan machen möchte, wie viele hunderttausende Online-Trainer haben da ihre Trainingspläne, ihre Ernährungspläne reingeschrieben. In 5 Minuten kann man sich was prompten, wofür man früher ein paar hundert Euro genommen hat. Mhm. So, und das ist eben das, wo das Potenzial ist. Und genauso eben, wie viele Nachhilfetools gibt es online. Also all das, wo man sagt, solange man es gut promptet und die Maschine gut anleitet, dann ist es ein Gamechanger, auch schon für junge Menschen, die dann einen kreativen Prozess und auch das Bilder erstellen. All das ist ja ein kreativer Prozess. Natürlich muss man dann fragen, was passiert, wenn die Kinder irgendwie die Maschine nicht haben? Was ist dann? Aber genauso war es ja mit dem Taschenrechner früher auch. Ja, der Mathelehrer hat gesagt, ihr habt nicht immer einen Taschenrechner dabei. Tja, haben wir doch. So, und deswegen, genau, würde ich da sagen, früh ranführen, aber sich als Eltern auch gemeinsam klar damit auseinandersetzen und gemeinsam diesen Prozess zu starten. Genau.
Wir haben ja unseren jetzt mache ich die Überleitung zum letzten Thema, bevor wir dann gerne Fragen diskutieren. Wir haben das ja angefangen mit der Idee Reverse Mentoring. Ne? Also ich will von dir lernen, du möchtest vielleicht auch noch mal was von mir lernen. Erzähl doch mal ein bisschen, warum du glaubst, dass Reverse Mentoring ein gutes Tool ist jetzt so nach dem einen Jahr. Also wir machen das ja, wir haben das ja unser Leben lang gemacht, aber nie so strukturiert und mit mir hat das viel gemacht, aber ich würde gerne erstmal hören, was das mit dir gemacht hat.
Ja, also früher war dieser Podcast unser Sonntagsgespräch, wir haben telefoniert. Jetzt machen wir das Ganze so, dass ihr mithören könnt. Und spannenderweise ist es natürlich noch strukturierter. Man bereitet sich ganz anders auf so ein Gespräch vor. Und auch früher, natürlich habe ich mir immer, vor allem was berufliche Themen anging, sehr viel Rat bei dir geholt, weil du einfach da mehr Erfahrung hast. Und ich würde das auch immer wieder so machen. Und ich glaube, dass dieses Reverse Mentoring, dass wir das in der Familie angefangen haben. Nun bin ich kein Mensch, der eine riesen Scheu hat, wenn ich jetzt auf Manager zugehe und sage, hey, erklär mir mal bitte, wie du das damals gemacht hast. Aber für viele Leute ist das ja einfach eine Hürde, die sie erstmal überspringen müssen, was auch total nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, dass es für eigentlich alle Leute ein total schöner Prozess ist, zuzuhören und nach seinem Rat gefragt zu werden. Und jetzt mal das Gedankenexperiment, wie schön wäre es damals gewesen, wenn man als Schüler gefragt worden wäre vom Lehrer, hey, was willst du eigentlich lernen? Wie stellst du dir das Jahr vor? Wie kann ich dir am besten deine Erfahrung gestalten? Wie schön ist es, das als Mitarbeiter zu hören, als junger Mitarbeiter von seinem Manager, seiner Managerin, hey, wie möchtest du eigentlich arbeiten? Was kann ich da noch von dir lernen? Was sind deine Prozesse? Und dann entsteht ja dieser Prozess auf Augenhöhe, weil natürlich können jüngere Menschen immer von älteren Menschen was lernen. Aber wir sind noch zu wenig in diesem Prozess, dass man eben auch von jungen Menschen ganz viel lernen kann. Und gerade diese digitalen Entwicklungen wie KI, da können wir halt helfen und zeigen, hey, guck mal, was du alles weißt, wenn du es so und so machst, mit dem und dem Kniff, kannst du dieses Tool vielleicht viel besser benutzen. Und 25% der Unternehmen in Deutschland nutzen schon Reverse Mentoring als
25%, wow.
Ja, als System. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr vielleicht schon 35 sind, wer weiß. Aber es ist eine super kostengünstige Art, Menschen miteinander zu verbinden, die vielleicht sonst gar nicht miteinander gesprochen hätten. Ich freue mich doch auch jedes Mal, wenn ich jetzt ein Reverse Mentoring mit unserem Buchhalter Sven habe, der ist schon für irgendwie 50 Jahre im Unternehmen. Jedes Mal, wenn ich in Unternehmen komme, denke ich, ey cool, wir haben so viele Verbindungen, vielleicht angeln wir beide, vielleicht so, weil wir sind ja alle nur Menschen. Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse und als Sven so alt war wie ich, hatte er wahrscheinlich genau die gleichen Ängste, genau die gleichen Themen. So, wir sind jetzt nicht in Generationen, sondern wir sind immer nur in unserer Lebensphase gefangen. Und ich glaube, je öfter wir uns das bewusst machen, was nur geht, wenn wir miteinander sprechen, und bei uns war es auch ein Prozess, wir haben früher mehr geschrien und gestritten, als dass wir jetzt hier so sitzen und das lustig vor Leuten erzählen können.
Du hast mir auch ein Stück vom Zahn
weggetreten. Ja, wir haben richtig gekämpft. Sorry nochmal dafür
an der Stelle. War nicht mit Absicht.
Genau, weiß jetzt auch nicht, ob das mit Absicht war. Naja, aber ich glaube, dass das für uns alle eine der günstigsten, wertstiftendsten Dinge ist. Gesellschaftlich wählen wir, glaube ich, keinen Trump, wenn wir alle miteinander sprechen. So, sondern wir kommen zu einem Punkt, wo wir verstehen, okay, wir wollen eigentlich alle das Gleiche, wir wollen alle eine bessere Welt, wir wollen, dass es uns allen gut geht und sind nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und ich glaube, da ist Reverse Mentoring, ob man es erstmal im Privaten macht, ob man es zu Hause erstmal macht. Wir haben auch eine Folge dazu aufgenommen, wie man da den Prozess starten kann. Aber mir persönlich gibt das extrem viel. Ich habe darüber, dass ich das mit dir eigentlich schon immer hatte, bei mir im Unternehmen ganz automatisch eingeführt. Und wenn man eben da erstmal ein bisschen schüchterner ist und das vielleicht erstmal zu Hause testen möchte, vielleicht auch mit älteren oder jüngeren Freunden testen möchte, es gibt ja ganz viele Wege, ob man irgendwo ins Altersheim geht und da ein bisschen aushilft, auch nur eine Win-Win für alle. Ich glaube, dass das in jedem Kontext gut funktioniert und für mich ist es einer der Game-Changer, wo ich mir wünschen würde, dass wir alle das mehr praktizieren.
Mhm. Können wir noch ein bisschen darauf eingehen, wie kann das eigentlich umgesetzt werden? Ne? Also du kannst finden eine einfache Lösung in einem Unternehmen. Jede neue Mitarbeiterin, jeder neue Mitarbeiter kriegt einen Mentor im Unternehmen. Ne? Jemand, der, was weiß ich, 50 ist, neu ins Unternehmen kommt, kriegt einen Azubi. Ein Azubi kriegt jemanden, der 38 ist. Also, dass man so Paare bildet und so vielleicht so ein Mini-Playbook. Trefft euch mal innerhalb eines Jahres einmal im Monat, tauscht euch aus und ein paar Ideen und Anregungen. Das ist ein Format, ne? Also, dass man wirklich das so im Unternehmen einführt. Und aber wahrscheinlich auch dieses zufällige Gespräch nutzen. Ne? Also, ja, die Großmutter, den Großvater auch mal zu fragen, sag mal, hast du eigentlich schon von ChatGPT gehört? Soll ich dir das mal zeigen? Guck mal, du hast doch das Handy. Wir holen das mal runter für dich. Kostet nichts.
Also ja, so, einfach ins Gespräch kommen und offen sein. Und ich glaube, da kommt man ganz schnell auch in so einen Prozess, dass man Lust hat, öfter miteinander zu sprechen. Ich glaube, Zwang ist auch wie im Office. Es muss was Natürliches sein und man muss die Räume dafür schaffen. Und auch sowas ist natürlich leichter, vielleicht im Office dafür die Begegnung zu schaffen. Und auch den Leuten die Zeit dafür zu geben. Wenn es dann eine halbe Stunde in der Woche ist, das wird sich auf jeden Fall rechnen, weil beide so viel lernen werden und beide auch eine ganz andere Loyalität zum Unternehmen haben und gemeinsam wachsen können. Ne? Und dass man auch da seinen Mitarbeitern zuhört, ey, wenn wir das machen, mit wem hättest du mal Lust zu sprechen, von wem würdest du gerne was lernen, sowohl für die Seniorigeren als auch die jüngeren Leute, dass man eher das Matchmaking so macht, hey, was sind deine Interessen, wo willst du noch was lernen, mit wem willst du dich connecten? Und ich sage die Geschichte auch immer gerne, so einer unserer obersten 10, 20 Leute hatte sich dann auch mal nach dem Abendessen noch mal ein Coffee-Date mit mir reingestellt. Ich bin immer noch dankbar, dass der sich die Zeit genommen hat und zu schauen hat, wie es eigentlich noch an der Bar.
Ein einziges Mal in 3 Jahren, und das reicht, ne?
Ja, also, ja. Genau, und das reicht und das motiviert mich immer noch. Mhm. So, deswegen, es muss auch nicht dann jede Woche sein, aber dieses auf Augenhöhe miteinander sprechen, im besten Fall das auch langfristig machen, ich glaube, da ist der Hebel einfach immens und ich würde mich freuen, wenn viele von euch nächstes Jahr vielleicht da mal ein bisschen was ausprobieren und auch euren Prozess finden. Wir wissen es nicht, wie es für euch perfekt ist, aber ich glaube, dass es uns allen in dieser aktuellen Phase und in diesem momentanen Wandel nur hilft.
Ja.
Und
ich würde da gerne eine Studie oder ein paar Zahlen zu sagen und ein Beispiel nochmal, um das zu bestätigen, weil ich finde dieses Beispiel von dir und deinem Chef super. Ich war vor vielen Jahren das erste Mal im Silicon Valley bei Google und Google analysiert ja mit den Daten alles, auch bei den eigenen Mitarbeitenden. Und die haben mal versucht rauszukriegen, was unsere ganzen Maßnahmen, die wir so mit unseren Menschen machen, führt eigentlich dazu, dass die Menschen nicht kündigen. Und da kam raus, wenn wir das Gehalt steigern, steigt die Chance, dass die Person nicht kündigt, um 2%. Wenn wir die Person befördern, steigt die Chance, dass die Person nicht kündigt, um 3%. Wenn wir der Person ein echtes, ernst gemeintes, interessiertes Gespräch mit einer Person, die in der Hierarchie 3, 4 Stufen über ihr ist, geben, also so ein Karriereentwicklungsgespräch, steigt die Chance, dass die Person nicht kündigt, um 72%. Ja. Das fand ich also, belegt ja genau das, was du sagst. Und dann hatten wir einen in unserem anderen Podcast einen Gast, Ali Malocci, der ich weiß gar nicht, woher der geflohen ist, aber ich glaube, Iran, nach Österreich und der viele schwierige Phasen in seinem Leben hatte und der irgendwann mal so einen Satz gesagt hat, wenn du so wie ich Kind mit Migrationshintergrund bist und schwierige Rahmenbedingungen hast, manchmal reicht es, wenn man in einer bestimmten Phase einen Menschen trifft, der an dich glaubt, der dir irgendwie Zeit schenkt, mit dir mal spricht und dann kann das schon einen wichtigen Schub auslösen. Ja. Ich glaube, das ist so der Beleg dafür, dass das
Und es kostet nichts. Tut beiden gut, beide sind happy. Und darüber kann man eben auch wirklich Prozesse schaffen.
Wir haben uns hier schon echt geil versabbelt. Wir sind schon fast bei der Dreiviertelstunde. Wolltest du mal zusammenfassen, bevor wir dann...
Ja, das war sozusagen unser Jahresrückblick 2024. Danke für dieses schöne Jahr, Paps. Was haben wir dieses Jahr gelernt? Wir haben gelernt, dass Streitthemen wie Remote Work und Hybrid Work am besten funktionieren, auch wenn wir da auf Augenhöhe sprechen.
Dialog,
wenn wir auf die Zahlen schauen, wenn wir so wunderschöne Orte schaffen, wie wir hier gerade in einem sind. Dann, wenn wir Führung anders denken, auch da kriegen wir die Leute wieder ins Büro, wenn wir sie da haben möchten. Wenn wir schauen, was sind die Stärken, wenn wir psychologische Sicherheit schaffen. Wenn wir den jüngeren Generationen zuhören und Führung auch neu denken. Das würde ich auch vielen von euch wünschen im nächsten Jahr. wenn ihr Führungskräfte seid, wenn ihr welche werden wollt, setzt euch damit aktiv auseinander. Und ja, das allerwichtigste Thema, KI, macht euer nächstes Jahr zum KI-Jahr. Ich werde nicht müde, das zu sagen, egal wo ich sitze. Ich rede immer über dieses Thema, weil ich glaube, dass es für keinen Menschen nicht ein Use Case ist, der sein Leben zum Positiven verändern kann, wenn man den Mut hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und wer schreibt schon gerne eine Mail? Ich nicht. Und genau, für jeden von euch wird es einen Case geben, den ihr automatisieren könnt und wo ihr dankbar seid, dass ihr die Zeit danach habt. Und genau, nächstes Jahr überlegt doch mal, ob ihr bei euch im Unternehmen Reverse Mentoring anfangt, ob ihr da schon jemanden im Auge habt, wo ihr Lust hättet. Schreibt der Person einfach mal und ja, lasst uns vielleicht schauen, dass wir nächstes Jahr hier sitzen und viele das Ganze sich schon zu Herzen genommen haben und ja, wir gemeinsam wachsen dürfen.
Abonniert unseren Podcast.
Ja.
Und schickt uns Ideen und Themen und Fragen und wir drücken jetzt auf die Stopptaste, nachdem wir einmal Danke sagen zu euch und ihr alle nochmal euch zeigt, dass ihr hier seid und dann, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die das quasi nur hören, merken, wie viel Leute hier echt 45 Minuten mucksmäuschen stehen.
Ihr seid wundervolle Gäste, also vielen Dank.
Und dann reden
wir gleich. Keiner genießt, also das ist unfassbar. Dankeschön.